Tausende Todesfälle verschleiert. Klicken im Paul-Ehrlich-Institut schon bald die Handschellen? Schock für Trump-Anhänger. Der künftige US-Präsident tritt beim Weltwirtschaftsforum auf. Und Transformationsagenda. Berlin zahlt fast 700 Millionen Euro an Gates-Stiftung. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Hausdurchsuchungen beim Paul-Ehrlich-Institut fordert nun Datenanalyst Tom Lausen. Denn in den Datensätzen zu den Covid-Impfnebenwirkungen fehlen offenbar tausende Todesfälle. Außerdem stimmen die neu veröffentlichten Daten des Instituts nicht mit den ursprünglichen, mittlerweile still und heimlich gelöschten von November 2024 überein. Und zwar in keiner einzigen Zeile, so Analyst Lausen. Dieser hatte die Daten jedoch gesichert und genau abgeglichen. So wurde etwa im neuen Datensatz aus einer 50-jährigen Frau mit Thrombosen ein 30-jähriger Mann mit Herzproblemen. Doch laut einer aktuellen Antwort auf eine Bundestagsanfrage heißt es, es handle sich um eine Fortführung der Fälle. Das könne aber keineswegs so sein, wenn keine einzige Fallnummer übereinstimme, so Lausen. Der nächste Skandal, aktuell nennt das Paul-Ehrlich-Institut als Verdachtsfälle auf Tod durch Covid-Injektion 3441, doch nur 127 davon werden als konsistent eingestuft, die übrigen Tausenden als nicht konsistent, bedingt klassifiziert oder nicht klassifiziert. Doch auch in den Daten des Paul-Ehrlich-Institut vom Oktober 23 fehlten offenbar um die 2000 Todesfälle, die eigentlich alle verzeichnet sein müssten. Wörtlich kommentierte das Tom Lausen gegenüber auf 1, ganz offensichtlich wurden tausende Todesfälle nicht recherchiert. Das könne im besten Fall auf völlige Unzulänglichkeit und Unfähigkeit der Behörde hinweisen. Auf jeden Fall handle es sich um einen schwerwiegenden Verstoß gegen die Aktenwahrheit. Eine Hausdurchsuchung sei bei der Behörde, die für Zulassung und Überprüfung der experimentellen Injektionen zuständig ist, daher unbedingt angebracht. Gerade im Fall der Covid-Spritzen ist eine von der Pharmaindustrie unabhängige Berichterstattung enorm wichtig und kann sogar lebensrettend sein. Bitte unterstützen Sie uns deshalb auch weiterhin mit Ihrer Spende, um unsere Aufklärungsarbeit auch in Zukunft leisten zu können. Von besonders massiven Nebenwirkungen nach der Covid-Injektion berichtet Osteopath Christoph Plothe, Veranstalter des Gesunden Herz-Kongresses, in einem ausführlichen Interview auf dem Alternativ-WEF in Prag.
Und in Japan kam gerade eine Studie raus, dass man zufällig eben dabei entdeckt hatte, über radioaktive Markierungen des Herzmuskels, über PET-Scans, dass unter 170 Leuten, die zwei Injektionen eben dabei hatten, wie viele Leute eben eine Herzschädigung hatten? 170. Also das, nicht jeder kann sich allein die Kosten von so einer Untersuchung leisten und sind natürlich auch so eine radioaktive Bestrahlung, ist auch nicht ohne. Aber dennoch, wenn so eine Vorstudie eben dann da ist und zeigt, dass eigentlich 100% eine Herzschädigung dabei haben, dann steht uns noch ganz schön was bevor. Es sind also nicht nur die Toxine, die wir umgeben werden, die digitale Welt mit allem ihren Elektrosmog, die immer degenerierte Ernährung, der immer weniger Kontakt zur Natur, das sind in der Zwischenzeit keine alternativen Theorien. Das können wir alles in Studien zeigen. Und das war eines meiner Themen schon seit 10 Jahren in der ganzen Welt, eben das zu verbreiten, was uns einen Spaziergang in der Natur bringt. Ausreichend Bewegung eben dabei am Meer oder im Wald oder eben in den Bergen an negativen Ionen, an Erdung, ja, an dem Mikrobiom, was wir damit eben bekommen. Wir sind ein Teil der Natur. Und als wir angefangen haben, das zu ignorieren und uns ein bisschen über die Schöpfung gestellt haben, da fing das Problem an. Und das können wir darüber diskutieren, wann wir Menschen da wieder angefangen haben.
Aktuell fürchtet die EU einen möglichen WHO-Austritt der USA unter Präsident Donald Trump. Doch für wie nötig der Arzt Christoph Plothe die globalistische Organisation hält, das erfahren Sie im vollständigen Interview exklusiv unter www.auf1.tv. Bereits 5% der Deutschen haben bislang Widerspruch gegen die elektronische Patientenakte eingelegt. Dies bestätigte der Pressesprecher des Spitzenverbandes der Krankenkassen, Florian Lanz, gegenüber Auf 1. Da es sich um ein sogenanntes Opt-out-Verfahren handelt, erklären sich die übrigen 95% automatisch mit der Einführung der E-Akte einverstanden. Die Digitalisierung der Patientenakte tritt mit dem heutigen Mittwoch in Kraft. Zunächst in Testregionen wie etwa Franken. Zum ersten Mal sind damit die Gesundheitsdaten aller Bürger gebündelt in elektronischer Form abrufbar. Das Verfahren steht wegen massiver Datenschutzlücken sogar in den Systemmedien in der Kritik. So zeigten selbst Versuche des Chaos Computer Clubs, dass es Hackern durchaus möglich ist, Zugriff auf die E-Akte zu erhalten. Kritiker befürchten außerdem, dass die Daten in großem Stil in den Händen von Pharmakonzernen landen könnten. Der Arzt Dr. Wolfgang Wodak schrieb dazu auf X, Zitat, was hilft es, wenn man uns besser gegen Hacker schützen will und die Daten dann jenen liefert, die nur darauf warten, sie missbrauchen zu können. Im bayerischen Regensburg gehen die Wogen aufgrund eines geplanten islamischen Kultur- und Einkaufszentrums im mittelalterlichen Stadtkern hoch. Eine Petition hatte bereits 35.000 Unterschriften gegen das Projekt gesammelt, ehe sie vom Plattformbetreiber Change.org gelöscht wurde. Der Grund? Die Petition verstoße gegen die, Zitat, Community-Richtlinien, weil sie Belästigung, Hassrede oder die Verbreitung von Falschinformationen beinhalten würde. Doch was sagen die Regensburger sowie die Landtagsfraktion der AfD Bayern zu den Plänen? Auf 1 hat sich vor Ort umgehört.
Wir stehen hier in Regensburg vor dem ehemaligen Kaufhof, in dem angeblich ein islamisches Kulturzentrum entstehen soll. Die bayerische Landtagsfraktion der AfD macht sich diesbezüglich vor Beginn ihrer Klausurtagung ein Bild vor Ort.
Wir als AfD-Fraktion und als AfD Bayern wollen den politischen Islam zurückdrängen. Selbstverständlich kann jeder Moslem hier bei uns seine Religion ausüben. Das heißt aber nicht, dass wir es tolerieren, dass Kopftücher getragen werden in öffentlichen Einrichtungen, dass hier in Zukunft vielleicht bald der Muezzin ruft, dass es islamischen Schulunterricht hier bei uns gibt. Ich denke, das ist wieder irgend so eine linksgrüne Aktion. Deswegen kann ich den Bürgern hier in Regensburg nur raten, eine Petition in den Bayerischen Landtag einzureichen. Und wir werden uns dann um diese Sache kümmern.
Und darum bitte ich auch die Bürgermeisterin und die ganzen Städter, dass endlich einmal anfangen, Transparenz gegenüber ihren Bürgern zu wahren.
Gegen die Klausurtagung der bayerischen AfD-Landtagsfraktion gab es Protest von Seiten der linksextremen Antifa. Doch was sagen eigentlich die Regensburger selbst zum geplanten islamischen Kulturzentrum?
Ich weiß ja nicht, was genau ist, was reinkommt, ob jetzt da bloß ein Geschäft reinkommt oder ob da Moschee oder was reinkommt, keine Ahnung. Das Kulturzentrum mitten in der Stadt, gehört das nicht rein. Das kann man woanders da machen.
Also Kultur, die sollen in einer Kultur in ihrem Land leben. Ja. Alles und recht, die sollen das machen. Ja. Weil ich meine, bei uns wird alles verboten, wird alles gegenüber. Das ist kein St. Martinszug, das ist jetzt ein Lichterzug. Meine Mutter hat in der BMW gearbeitet, da haben die Todesanzeigen, da darf kein Kreuzl nicht mehr dran sein, weil das die stört. Also ich meine, wo haben wir? Also wir haben doch ein christlich geprägtes Land. Also
Anhänger von Donald Trump könnte diese Entscheidung vielleicht irritieren. Der künftige US-Präsident wird am diesjährigen Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums WEF teilnehmen. Dies kündigte der Präsident der Veranstaltung, Börge Brende, an. Trump werde nicht persönlich zum Treffen im Schweizer Davos reisen, aber per Videoschaltung an einem, wie es heißt, interaktiven Dialog teilnehmen. Insgesamt werden auf dem mittlerweile 55. WEF-Treffen rund 2500 Gäste erwartet. Darunter sind EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Chinas Vizepremier Deng Xiaoping, der deutsche Kanzler Olaf Scholz, aber auch Argentiniens Präsident Javier Milei. Als Vertreter globaler Organisationen beteiligen sich unter anderem WHO-Chef Tedros und NATO-Generalsekretär Mark Rutte. Das Treffen des Weltwirtschaftsforums gehört zu den wichtigsten der globalistischen Eliten. 2020 hatte Klaus Schwab, damals Geschäftsführer, dort sein Konzept des Great Reset öffentlich gemacht. Gestern berichtete auf 1 über Millionenzahlungen der deutschen Regierung an das Zentrum Liberale Moderne. Doch diese hohen Summen sind nur die Spitze des Eisberges. Denn Milliarden fließen seit Jahren an deutsche, aber auch globale NGOs und Stiftungen. Dies geht aus einer Übersicht des Auswärtigen Amtes hervor, die auf 1 vorliegt. Zu den größten Profiteuren gehört demnach die Stiftung eines Hardliners der Corona-Politik. Martin Müller-Mertens in Berlin kennt die Einzelheiten.
Es sind unvorstellbar große Summen, die die Bill & Melinda Gates Stiftung erhält. Und sie kommen aus diesem Haus, dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Insgesamt rund 683 Millionen Euro flossen seit 2014 in Projekte, an denen die Stiftung des Milliardärs und Impflobbyisten beteiligt ist. Und vielleicht ist diese Zahl sogar nur die Spitze des Eisberges. Denn eingeräumt werden von der Bundesregierung lediglich jene Projekte, die noch laufen. Wohl möglich wurde die Stiftung des Chefglobalisten also mit noch viel, viel höheren Summen finanziert. Doch was geschah mit dem Geld? 283 Millionen Euro gibt es für das Globalvorhaben Ernährungssicherheit und Resilienzstärkung. Das Ministerium, genauer gesagt die ausführende Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, nennt das Projekt in Zusammenhang mit der Agenda 2030 der Vereinten Nationen. Weitere 211 Millionen Euro spendierte Berlin für das Globalvorhaben digitale Transformation. Diese sei wichtig, so heißt es in der Projektbeschreibung, für die Erreichung der Ziele der nachhaltigen Entwicklung. Die Finanzierung der Bill & Melinda Gates Stiftung durch Berlin begann demnach also schon unter der Kanzlerschaft von Angela Merkel und ihrem Entwicklungshilfeminister Gerd Müller. Und sie setzte sich offenbar nahtlos fort unter Olaf Scholz und seiner Ressortchefin Svenja Schulze, eine SPD-Politikerin, die übrigens gerne mal einen Anstecker in den Farben der UN-Agenda 2030 trägt, also eines Symbols des Great Reset.
Französische Journalisten haben sich in eine Veranstaltung einer FPÖ-Bezirksgruppe in Wien eingeschleust und heimlich Tonaufnahmen angefertigt. Diese wurden anschließend der linken Tageszeitung Der Standard zur Verfügung gestellt, die heute einen entsprechenden Artikel veröffentlichte. Das Ziel scheint klar. Mit einer künstlich inszenierten Empörungskampagne sollen die Regierungsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP sabotiert werden. Denn die beiden Abgeordneten der Freiheitlichen, Harald Stephan und Markus Czank, haben sich in der vertraulichen Runde unter anderem polemisch über den Zustand der ÖVP geäußert und auch deutliche Kritik an der Politik der Europäischen Union geübt. Gegenüber auf 1 geben die Abgeordneten an, dass die Aussagen vom Standard aus dem Entstehungskontext gerissen worden seien. Und sie sagen, Zitat, das Publikum kann sowohl die Aussagen als auch die Stilmittel eines Stammtisches richtig einordnen. Der Landesparteisekretär der FPÖ Wien, Lukas Brucker, bezeichnet die Verwendung derartiger illegaler Aufnahmen für die Berichterstattung als, Zitat, Stasi-Methoden. Das Vorgehen lässt Erinnerungen an den Ibiza-Skandal wach werden, an dem ebenfalls ausländische Medien federführend beteiligt waren. Die slowakische Opposition plant, einen Misstrauensantrag gegen den amtierenden Ministerpräsidenten Robert Fico zu stellen. Als Grund dafür werden unter anderem dessen gute Beziehungen nach Russland genannt. Der linksliberale Oppositionsführer Michal Simečka erklärte, Fico, so wörtlich, verneige sich vor Diktatoren. Die slowakische Wirtschaft steht derzeit wegen des Transitstopps für russisches Gas durch die Ukraine stark unter Druck. Im Parlament verfügt Fico derzeit nur noch über eine knappe Mehrheit von einem Sitz. Elon Musk, Betreiber des Kurznachrichtendienstes X und Vertrauter des künftigen US-Präsidenten Donald Trump, ist ins Visier des deutschen Geheimdienstes geraten. Warum? Das erfahren Sie in unserem heutigen Meldungstelegramm.
Der hessische Verfassungsschutz möchte eine Sonderauswertungseinheit wegen des Einflusses von Elon Musk auf die europäische Politik einrichten. Dies kündigte der Geheimdienst in einer Pressemitteilung am Montag mit. Darin hieß es wörtlich: Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um Verfassungsfeinden keine Chance zu geben, die Wahl zur Schwächung unserer Demokratie zu instrumentalisieren. Die deutsche Bundesregierung hat einen Ausbau der Schutzräume angekündigt. Laut der Bundesinnenministerin Nancy Faeser gäbe es bundesweit nur rund 480.000 Plätze für gut 80 Millionen Menschen. Daher werde geprüft, ob Keller in öffentlichen Gebäuden, Tiefgaragen oder U-Bahnhöfe als Schutzräume genutzt werden können. Auch bei öffentlichen Neubauten sollten Schutzräume künftig mitgedacht werden. Russland hat der Ukraine einen Angriff auf eine Gaskompressorstation für die Schwarzmeer-Pipeline Turk Stream im Gebiet vorgeworfen. Nach Angaben des Moskauer Verteidigungsministeriums wurden bei dem Angriff in der Region Krasnodar jedoch alle beteiligten Drohnen abgeschossen. Schäden an der Pipeline konnten offenbar umgehend behoben werden. Die Identitäre Bewegung darf aufgrund eines Formfehlers nicht zur Bundestagswahl antreten. Laut dem Bundeswahlausschuss hätten auf dem Zulassungsantrag erforderliche Unterschriften gefehlt. Die Patriotische Jugendorganisation hatte zuvor auf X angekündigt, sie wolle zur Wahl antreten. Allerdings wolle man keinen Wahlkampf betreiben und keine, Zitat, Konkurrenz für andere rechte Alternativen sein. Beobachter vermuten daher, dass die Gruppe hauptsächlich das Parteienprivileg anstrebte. Russland und der Iran haben den Abschluss eines Partnerschaftsabkommens zwischen beiden Ländern angekündigt. Darin soll es um den Ausbau der Handelsbeziehungen und die stärkere Zusammenarbeit in den Bereichen Transport, Logistik und humanitäre Angelegenheiten gehen. Es sollen aber auch regionale und internationale Konflikte besprochen werden.
Aktuell dürfte Karl Lauterbach wenig erfreut über einen parodistischen Fake-Account auf X sein. Unter dem Namen Karl Kauterbuck erfolgte dort eine Entschuldigung für die Verbrechen während der Covid-Pandemie. Weiter heißt es, Zitat, die vielen Opfer der Impfungen kann ich nicht rückgängig machen, werde aber ab sofort die AfD im Wahlkampf unterstützen. Dieses Posting griff auch Alice Weidel auf X auf und fügte hinzu, Karl Lauterbach könne jederzeit Asyl in der AfD finden. Doch der Gesundheitsminister fand den Scherz wohl weniger lustig. Auf X schrieb er, Frau Alice Weidel verwendet hier wissentlich einen Fake-Account von mir mit einer Fake-Nachricht. Jede Scham fehlt ihr bei der Lüge und bei der Täuschung der Bürger. Diese Taktik erinnert an George Orwells Dystopia. Mit infamen Lügen beginnt die Diktatur. Tja, Humor ist bekanntlich, wenn man trotzdem lacht. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.